Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Gesundheitssendung mit dem Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus München. Ich bin Sabine Böhler. Unser Thema der nächsten Stunde, wenn der Bauch nicht zur Ruhe kommt. Heute bekommen Sie Tipps für eine gute Verdauung und Wohlbefinden des Magen- und Darmtraktes. Der Magen-Darm-Trakt, liebe Zuhörer, wird durch ein komplexes Nervensystem gesteuert, denn nicht nur unsere Haut oder unsere Gefühle reagieren auf Reize, sondern auch unser Bauch. Nicht umsonst heißt es, dass einem etwas auf den Magen schlägt. Gerade in Stresssituationen sinkt die Reizschwelle noch etwas tiefer und der Magen meldet sich noch öfter zu Wort. Mein heutiger Gast ist der erfahrene Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterlapotheke, die nahe am Goetheplatz in der Münchner Innenstadt gelegen ist. Dr. Schlett ist Autor und Co-Autor zahlreicher Wissenschaftsbücher rund um die Gesundheit. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich hier in München bei uns im Münchner Innenstadtstudio. Hallo, grüß Gott, Herr Dr. Schlett.
Guten Morgen. Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer in nah und fern und freue mich, dass ich mal wieder hier im Radio Horeb bin.
Ja, Herr Dr. Schlett, als Apotheker werden Sie täglich zum Wohlbefinden unseres Bauches befragt. Die Leibesmitte ist ja etwas sehr Wichtiges und Zentrales.
Ja, ich meine, das fängt bei eigentlich an, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir die kleinen Kinder, die sagen ja nie, ich habe Ohrenschmerzen oder sonst was, sondern die sagen immer, ich habe Bauchweh, weil immer der Magen oder dieses Zentrum des Körpers ist einfach eine Art Zentrum für Unruhezustände. Und das bleibt schon auch durch das Leben hindurch immer eine Möglichkeit, dass sich da was Spezifisches oder Unspezifisches abspielt. Aber weil wir nicht hinschauen können, sondern einfach nur merken, dass da was nicht stimmt, ist es oft nicht so leicht rauszufinden, wo geht's hin und was ist eigentlich die Ursache von dem Ganzen.
Sie haben es schon gesagt, Beschwerden im Bauchraum können sehr vielfältig sein. Unser Schwerpunkt heute soll bei den Verdauungsbeschwerden liegen. Und wir sprechen besonders über die Ursachen, die vom Magen ausgehen, wo unsere Nahrung ja als Erstes hingeht, wenn wir sie hoffentlich gut gekaut, eingespeichelt, dann geschluckt haben. Später gleich werden wir dann noch über, so nennen Sie das, das Gespiel Leber-Galle-Bauch-Speicheldrüse sprechen und später noch über den Darm. Und wie immer ist es auch möglich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Ihre Fragen stellen, auf die wir im Laufe der Sendung, soweit es ohne Blickkontakt und Untersuchung möglich ist, eingehen werden. Doch jetzt zuerst, Herr Dr. Schlett, wollen wir über den Magen sprechen. Der Magen, ein zentrales Verdauungsorgan, das wir gerne so in der Bauchmitte ansiedeln und sagen, oh, mir tut der Bauch weh und dann halten wir uns den Bauchnabelraum. Aber da liegt ja gar nicht der Magen.
Das ist ein bisschen zu tief, Sie sind da ganz richtig. Der Bauchschmerz ist eigentlich dort, wo die Rippen in der Körpermitte zusammenstoßen, wo quasi das Brustbein endet, dort ist der richtige Magenschmerz lokalisiert. Aber lassen Sie uns gar nicht so vom Schmerz ausgehen, sondern erstmal die Frage stellen, was macht der Magen eigentlich? Weil der Magen ist ja ein recht wilder Geselle. Denn es ist ja nicht so, dass man isst und verdaut und das Ganze ist so ein ganz mildes Geschehen, sondern der Magen produziert Säure. Und diese Säure ist ein ambivalenter Stoff im Körper, denn wenn ich gleichzeitig die Abwehrvorgänge, also Schleime oder defensive Faktoren, wie der Mediziner sagt, im Magen vorhanden sind, kann die Säure uns einfach zu einem Säureproblem werden, dass die Säure nicht weggeht, dass die Säure den Magen angreift oder in die Speiseröhre zurückläuft oder verschiedene Beschwerden macht. Sie sehen also, da hat die Natur ein recht gewagtes Konzept, indem sie einfach eine Substanz, die Säure, wählt, aber gleichzeitig, wie zwei Seiten einer Medaille, auch die Verteidigung, die Schleime, die Magenschutzfaktoren entwickelt hat im Laufe unserer Entwicklung, dass wir damit gut zurechtkommen. Die Säure ist ja nicht von ungefähr da. Wir brauchen die Säure, damit Nahrungsmittel desinfiziert werden und auch zum Teil schon zersetzt werden, dass Enzyme durch diesen Säureimpuls anfangen, überhaupt aktiv zu werden und dass bestimmte Bakterien, die im Magen-Darm-System nichts zu suchen haben, einfach abgewehrt werden. Denn auch was sich nach dem Magen abspielt, bis hinten zum After, ist ja eine Art, ich nenne das immer, entschuldigen Sie bitte, ein Mistbeet. Das ist ein ganz wunderbares ökologisches System und jeder Gärtner weiß, bei einem Mistbeet, da muss alles stimmen, da müssen die, sag mal, der Humus und alles muss drin sein, die Temperatur muss stimmen und dann wächst da, was hingehört. So ist es auch im Magen-Darm-Trakt. Sie können in einem Mistbeet in Bayern keinen Kaktus vorziehen, weil einfach da die ganze Ökologie anders ist. So ist es auch im Magen-Darm-Trakt. Wenn der Magen-Darm-Trakt gut von Anfang an die richtigen Impulse setzt, Säure, Galle zuspritzen, Bauchspeicheldrüse zuspritzen, Darmsaft bilden, Bakterien bilden, ja, da kommt ja auf jeden Fall diese Biosuppe an, die der Darm braucht, dann wachsen die Bakterien, die dorthin gehören und die Verdauung ist regelrecht und verlässt den Körper angenehm und so, dass der Mensch was davon hat und sich ernährt. Aber die ganze, wie soll man das, dieses ganze Gespiel, das mit dem Magen schon anfängt, braucht natürlich eine gewisse liebevolle Betrachtung. Man kann dem Magen nicht alles zuwenden. Man kann ihm nicht abends um 11 Uhr noch Salat und eine große Obstschüssel zuwenden und dann hoffen, dass man zufrieden schläft. Es gibt einfach Gesetze und Regeln, die man beachten sollte. Und wenn man davon ausgeht, dass wir als Bauern hier in Bayern vor 2 Jahrhunderten eigentlich morgens immer nur Schleime gegessen haben. Wir haben Gerstenbrei gegessen. Wir haben, wenn es hochkam, Weizenbrei oder meistens aber Gerste und Haferbrei gegessen. Ja. Das ist einmal ein guter Energiegeber und der klassische Helfer für den Magen, dass er seine Helfer oder seine Verdauungsfunktion ganz unbeschwert beginnen kann. Mhm. Deswegen sind natürlich die ganzen Müsli-Esser jetzt froh und sagen, ha, mache ich es doch richtig, ist auch richtig Müsli oder diese Haferflocken auch gekocht morgens. Soll man sich nicht hüten, also man nicht sagen, das ist ja irgendwie so ein Brei. Nein, es ist eine ganz solide, wunderbare Möglichkeit, den Tag zu beginnen.
Und dass der Körper, der Organismus erstmal mächtig etwas zu tun hat, nachdem wir eine Hauptmahlzeit zu uns genommen haben, Herr Dr. Schlett, das merkt man daran, dass wir gerne dann erstmal müde sind, nachdem wir gegessen haben. Eigentlich essen wir ja, damit wir wieder neue Energie bekommen. Woher kommt das denn? Und das Schnapserl dann, was gerne gegessen wird, oder auch die Suppe als Vorspeise auch?
Ja, ich meine, die Suppe ist ja eine Art Amüsgöl, also so eine Art Geschmackerl, um einfach den ganzen Vorgang vorzubereiten, langsam mit Flüssigkeit anzuwärmen. Deswegen, ich meine, meine Frau ist zum Beispiel Asiatin. Und die sagt jedes Mal, wenn sie mich ein Bier trinken sieht, ja, ihr Bayern, ihr trinkt zu dem Essen ein kaltes Bier. Ja, wundert ihr euch nicht, dass es manchmal einfach die Energie raubt? Vom asiatischen Standpunkt ist es auch völlig richtig. Deswegen ist die warme Suppe oder auch das warme Getränk zum Essen immer hilfreicher wie kaltes, obwohl es für uns Bayern natürlich besonders gut schmeckt. Aber man muss bedenken, der Magen ist auch nicht eine Art Dauerschocktherapie. Das macht er nicht auf Dauer mit. Man muss ihm dann alle Schocks nehmen, wenn man merkt, er wird empfindlicher. Und da gehört auch die Kälte dazu. Also ruhig einen heißen Tee dazu trinken oder auch heißes Wasser zum Beispiel. Das ist besser, oder eine warme Suppe zu essen oder auch die Suppe nach dem Essen zu essen, machen die Chinesen immer, weil sie sagen, diese Wärme, diese Flüssigkeit, dieser wunderbare runde Abschnitt ist fürs Essen eigentlich gut. Aber damit wir uns jetzt ein bisschen mehr mit dem Magen beschäftigen, es gibt ja viele Menschen, die in die Apotheke kommen und da sind die Apotheker überall die erste Anlaufstelle, weil so dieses unspezifische Maihopper-Schmerz oder es tut mir weh oder das ist nicht in Ordnung oder mir ist schlecht manchmal oder ich fühle mich nicht mehr so toll, wenn ich was gegessen habe. Egal, was ich esse, da und da, immer juckt's und brennt's und beißt. Das ist ja auch eine Sache, wo der Arzt nicht unbedingt gleich so spezifisch drauf losspringt. Deswegen ist der Apotheker da immer auch eine Anlaufstelle. Aber die Säure, die der Magen produziert, ist ja zunächst mal was Sinnvolles. Der Magen macht nichts Unsinniges. Auch wir machen meistens, wenn wir krank werden, zunächst mal ist die Krankheit eine logische Folge dessen, was da los ist. Und der Magenschmerz, der Säureschmerz, ist zunächst mal nicht, dass der Magen plötzlich wie Irrsinn Säure produziert und man irgendwie den Abschalter vermisst, sondern die Säure wird nicht weitergegeben. Denn wissen Sie, die Säure, die sich im Magen so langsam ansteigt, die muss ja nach hinten in den Dünndarm abgegeben werden. Und da kommt sofort der große Freund des Magens zum Tragen, nämlich die Galle. Ohne dass unsere Galle von hinten quasi den Magen öffnet, den Pylorus, so sagen wir so, den Magen öffnet in den Darm, fließt die Säure nicht ab. Und dann bleibt sie einfach im Magen zurück und dort hat sie eigentlich auf Dauer nichts verloren. Denn wenn kein Essen da ist, sollte die Säure eigentlich wieder abgebaut werden. Das heißt, die Magenfunktion und die Gallefunktion sind ganz intensiv verbunden. Und viele Patienten, die eigentlich nur vom Magen berichten, sprechen eigentlich von ihrer Galle. Weil wenn ich dann weiterfrage, ja, mit den Magenschmerzen und Säure, meistens haben die Leute dann schon Säureblocker genommen oder Mittel, um die Säure zu binden, so Magnesium oder aluminiumhaltige Salze, so Basenpulver, dann merke ich meistens, wenn ich dann nachfrage, ja, es gibt dann auch Blähungen, es gibt keinen gescheiten Stuhlgang, es gibt Schmerzen im Dünndarm oder so. Da sehen Sie, das ist eigentlich nicht so eine Art Punkt, wo man hinschaut, sondern es ist immer eine Art Konzert, wo ein Instrument dem anderen den Einsatz gibt. Und viele Personen brauchen heutzutage weniger einen Säureblocker, sondern einen Galleanreger. Wissen Sie, wir essen ja auch in unserem normalen Leben nicht mehr so viel Bitteres, weil wir denken, bitter, naja, das ist ungut. Aber ich sage Ihnen, bittere Medizin ist eigentlich das Zentrum unserer Magen-Darm-Gesundheit. Denn immer wenn wir Bitternis essen, und zwar genügt es oft nicht, bittere Kapseln runterzuschlucken, die sich im Magen auflösen, sondern die muss man am Zungengrund spüren. Man muss das Bittere im Mund richtig genießen. Und über diesen Impuls fängt eine alte Nervenverbindung an, die Galle zum Fließen zu bringen. Das ist quasi so eine Art Vorspeise. Da sagt die Galle, das sind die Tropfen, die man vor dem Essen nimmt, damit der Magen und der Darm und die Galle angeregt wird. Dann fängt die Galle an zu fließen. Und der ganze Vorgang kommt dann ganz natürlich in Gang. Und dann kann das Essen kommen. Und dann kaut man gut. Das ist sowieso auch für alle, die zuckerkrank sind, ganz wichtig. Je zuckerkränker Sie sind, desto langsamer sollten Sie essen. Desto stärker sollten Sie kauen und einfach langsam schauen, wie da dieses metabolische Geschehen angeworfen wird. Aber jetzt zurück zum Magen. Wenn also beim Magen, man wundert sich ja oft, wenn eine Übersäuerung da ist, dass man in einer Apotheke anregende Magentees kaufen kann. Man denkt sich, also mein Magen ist doch schon angeregt, ich bin doch eigentlich schon in einer Übersäuerung. Die anregenden Magentees machen nichts anderes, wie die Galle zu wecken, dann öffnet sich der Magen, die Säure fließt nach hinten ab und macht das, was dann passiert, nämlich sie wird neutralisiert aus der Bauchspeicheldrüse durch den sehr basischen Saft des Bauchspeichels und dann entsteht der Darmsaft und der Darmsaft ist einfach dann dazu da, um die Nahrung weiter nach vorne zu treiben und dort die Lactobacillen wachsen zu lassen, also die Milchsäurebakterien. Jetzt aber zurück zum Magen. Wir haben neben der sozusagen Mitarbeit der Galle, müssen wir natürlich immer schauen, dass sich dort keine Bakterien absiedeln. Viele kennen auch das Thema Helicobacter, dieser Magenkeim, der eigentlich den Magen entzündet. Das ist natürlich dann ein infektiöses Geschehen. Da hat der Arzt auch eine Möglichkeit der Diagnose und man kann dann über eine antibiotische Therapie versuchen, diesen Keim wieder zu entfernen, damit der Magen wieder zurückkommt in sein altes Gleichgewicht. Aber wissen Sie, oft ist es auch so, dass der Helicobacter sich nur deshalb ausbreitet, weil die Gleichgewichte untereinander nicht stimmen. Weil es ist ja immer so, zunächst mal reagieren wir logisch. Zunächst mal ist das, was passiert, die logische Folge von Vorgängen. Und wenn der Helicobacter einfach einen schwachen Magen vorfindet, dann breitet er sich dort aus. Und da ist es sehr viel wichtiger, dass man anfängt, Schleime aufzubauen, viel Lactobacillen zu nehmen, also Milchsäurebakterien. Was man früher viel stärker in dem Lebensmittel oder in der Nahrung hatte, weil man viel mehr Milchvergorenes gegessen hat. Vergorene Gurken, milchvergorenes Sauerkraut. Also diese Hausformen, wo man zu Hause Lebensmittel und Gemüse haltbar gemacht hat oder auch Sauerteigbrot, also immer wieder saure Bestandteile, aber kommend über die Milchsäure.
Wie ist dabei auch Dickmilch einzustufen oder Joghurt, Quark?
Halte ich immer besser wie die unverdaute Milch, weil wir sind eigentlich über das Alter hinaus, wo wir Naturmilch, also Brustmilch oder Kuhmilch brauchen, sondern wir brauchen eher vorverdaute Milch, gesäuerte Milch, Buttermilch, Joghurt, wie Sie schon sagten, weil das eher dem Magen und den Bakterienanforderungen entspricht, die wir brauchen.
Das sagt der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlette, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben in der Lebenshilfe, in der Gesundheitssendung eingeschaltet, hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist, wenn der Bauch nicht zur Ruhe kommt. Und jetzt sprechen wir gerade über den Magen und über Magenbeschwerden, Infektionen oder eine Überbesiedlung mit Helicobacter pylori. Darüber haben Sie gerade gesprochen, Herr Dr. Schlett. Der Helicobacter pylori, der ist ja eigentlich von Haus aus im Magen von Geburt an angesiedelt.
Ja, es ist, wie ich schon sagte, es ist ein großes Mistbeet, ein großes Miteinander und ein großes sich gegenseitig in der Balance halten. Und wenn wir zum Beispiel zu viel Saures essen, also zu viel Fruchtsäfte oder auch Wein oder Substanzen mit sehr viel Säure, für manche auch zum Beispiel ein Kuchen oder zu viel Zucker, dann spüren wir, dass die Säure überhand nimmt. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Da weiß man, aha, jetzt ist man eigentlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt muss man sich wieder etwas mehr den basischen Lebensmitteln zuwenden, gekochten Gemüsen, nicht dem rohen Salat und nicht den rohen Obststücken, weil alles, was roh ist, so vitaminreich es auch wieder ist, ist für den Magen immer ein Problem. Versuchen Sie also bei Verdauungsstörungen das Rohe zu meiden. Versuchen Sie bei Verdauungsstörungen auch dieses gesunde Vollkornbrot auch nur dann einzusetzen, wenn Sie es wirklich gut vertragen. Denn zunächst mal ist ein entzündeter Magen oder ein entzündeter Bereich dort, fragt erstmal nach Krankenkost, fragt erstmal nach milder Kost. Und da darf man sich auch nicht scheuen, ein paar Tage lang mal Weißbrot zu essen, fettarm zu essen und Schleime zu sich zu nehmen. Also diese berühmten Haferschleime oder geriebenen Apfel, der dazu schmeckt auch, wenn man zum Beispiel Bananen drückt, entsteht dann auch so eine Art Schleim. Die sind sehr gut für den Magen und helfen ihm, einfach wieder seine Gleichgewichte gegen die Säure hinzukriegen. Was ich auch in den letzten Jahren immer wieder mit großem Erfolg empfehle, ist ein entfetteter Leinsamenschrot, der nicht, Sie kennen ja alle den Leinsamen, den man in der Apotheke schroten lassen kann, der enthält aber immer noch sehr viel Fett, nämlich das Leinöl. Und es gibt auch einen entfetteten Leinschrot, der wunderbar sozusagen in der Schleimbildung ist und dadurch den Magen wieder sofort in die Ordnung zurückruft. Mhm. Unter den Tees ist immer auch der Eibischtee zu nennen, der sehr, sagen wir, schleimbildend ist, beziehungsweise dann so beruhigend und krampflösend die Kamille und vielleicht auch, sagen wir, bittere Sachen, Wermut, Tausendgüldenkraut oder auch die Bittergurke.
Dankeschön bis hierhin. Wir haben erste Hörer, die Fragen haben an Sie, Herr Dr. Schlett. Ich darf als erstes aus München Frau Pichelmeier begrüßen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Frau Pichelmeier, wir haben Sie live auf Sendung. Herr Dr. Schlett hört Sie. Sie dürfen sprechen.
Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage, Herr Dr. Schlett, und zwar Folgendes. Ich habe eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht und zwar vor circa einem Jahr. Und da habe ich dann 10 Tage später eine Kräuterwanderung auch noch gemacht. Ich dachte mir, die also, dass das nicht so tragisch wäre, aber ich glaube, das war nicht so gut, weil seitdem habe ich so ein Gurgeln im Bauch und auch in der Speiseröhre so ein Krachen teilweise. Und das habe ich jetzt schon seit einem Jahr ungefähr. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich das wegbringe. Ich bin schon bei verschiedenen Heilpraktikern, aber ich habe es immer noch. Also es geht jetzt schon ein Jahr so eigentlich.
Und was wurde denn bei Ihnen seither untersucht?
Ja, also ich habe so eine Stuhluntersuchung gemacht, da hat man dann nichts festgestellt, weil ich habe mir gedacht, vielleicht hängt es mit der Kräuterwanderung zusammen, dass ich irgendwas Schlechtes gegessen habe, irgendwelche Bakterien reingebracht habe.
Wie würden Sie denn Ihre tägliche Ernährung bezeichnen? Ist die eher mild oder versuchen Sie eher natürlich, öko, Vollkorn, schwer zu essen?
Ja, also ich esse schon Vollkornbrote. Und auch viel Salat. Also ich versuche schon, mich gesund zu ernähren und genau, auch nicht scharf zu essen.
Ja, wissen Sie, das ist das Beispiel, was ich bei vielen Personen finde, die auch da mich um Rat fragen. Je schwieriger der Magen-Darm reagiert, desto schwieriger wählen wir die Kost aus. Desto mehr versuchen wir, ihm zu zeigen. Jetzt zeige ich dir aber mal, was natürlich ist. Und jetzt verdau das mal. Sie müssen eigentlich Ihre gesamte Kost umstellen. Fangen Sie mit ganz milden Dingen an und jeder Tag, der kein Problem hat, war ein guter Tag. Und wenn wieder ein Problem auftaucht und Sie wissen, aha, heute habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Orange dazu gegessen, dann wird es schwierig. Dann lassen Sie das einfach weg. Fangen Sie mit null an, essen Sie einfach nur Schleim, trinken Sie Tee dazu und essen Sie ein bisschen geriebenes Obst oder eine Banane und machen das einfach mal einen Tag. Und dann schauen Sie, wie Sie abends sozusagen eine Summe oder ein Resümee ziehen können. Wenn dann immer noch, ich weiß nicht, wie Sie das nennen, Beschwerden da sind, dann sollte man auf jeden Fall nochmal eine Vollblutanalyse machen, damit man sieht, wie Ihre Mineralien beieinander sind. Aber das sind Dinge, die jetzt über die Frage weit hinausgehen.
Ich habe halt auch so ein Krachen in der Speiseröhre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das psychisch sein könnte, weil ich habe auch einen Stress.
Das kann ich jetzt hier aus der Ferne nicht beantworten, aber ich würde mal meinen, fangen Sie mal mit diesem ganz milden, mit dem ganz leichten Essen an und machen Sie mal 2-3 Tage und dann sehen Sie mal weiter.
Dann wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute. Frau Pichelmeier aus München war das mit Ihrem Anruf. Vielleicht, Herr Dr. Schlett, kann man daraufhin auch für alle anderen Hörer, die Beschwerden haben und die Vermutung haben, dass es an der Ernährung liegen könnte, oder dass Nahrungsunverträglichkeiten da sind, vielleicht sagen, mit schleimbildender Ernährung beginnen einen Tag und dann milde Ernährung zufügen, wie zum Beispiel geriebenes Obst oder auch gedünstetes, leichtes Gemüse.
Ja, bleiben Sie immer im Bereich des Gedünsteten, auch wenn Sie Obst essen. Essen Sie nicht möglichst nicht zu viel Frisches, sondern wenn dann gedünstet, also ein Apfelkompott oder ein Birnenkompott. Die Banane ist die einzige, die auch im frohen Zustand, wenn man sie erst ein bisschen aufbereitet, auch sehr für diese Zustände hilfreich ist. Aber wissen Sie, man sollte immer auch das ganze Konzert des Verdauungstraktes im Auge behalten. Wenn der Magen nicht mitspielt oder die Galle, und dann ist das immer im Durcheinander. Und da kann man nicht nur an einer Stelle arbeiten, man muss dann mehr bittere Tees trinken, um einfach die Säuren weiter zu transportieren und den ganzen Magen-Darm-Trakt wieder sozusagen zum Laufen zu bringen. Weil es hilft ja auch wieder nichts, wenn man nur Säureblocker nimmt, bei Übersäuerung, das machen ja viele Patienten ganz viele Jahre, einfach diese Omeprazol oder Pantoprazol, wie sie alle heißen.
Ja, das gehört schon in die Handtasche, habe ich manchmal das Gefühl. Ne?
Ja, aber das ist wirklich nur eine Art Notnagel. Mhm. Natürlich kann man, wenn man ein Magengeschwür entwickelt hat, dann auch mal sowas eine Zeit nehmen, damit einfach das Geschwür abheilen kann und die Säure das nicht weiter irritiert, weitere Schmerzen erzeugt. Aber wichtig ist, dass die Funktion des Ganzen, dieses in sich Biologische, wieder zum Laufen kommt. Und dann müssen wir eigentlich jetzt auf jeden Fall mal zur Galle kommen. die auf jeden Fall da auch einen wichtigen Beitrag leistet.
Jetzt würde ich gerne Frau Türker mit in unser Gespräch einbinden. Frau Schramm, grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Böhle, grüß Gott, Herr Dr. Schlett. Ich habe gleich ganz viele Fragen. Ich habe jetzt zugehört. Also mein Mann ist Diabetiker und er isst sehr schnell. Und da habe ich jetzt von Ihnen gehört, dass das ganz schlecht ist und dass da so magenanregende Tees gibt, die über die, also für die Bauchspeicheldrüse irgendwie Einfluss auswirken. Können Sie mir da was sagen?
Ja, also Frage 1 ist eigentlich beantwortet. Speziell der Diabetiker soll langsamer essen. Zum einen merkt er früher, dass er satt ist. Zum anderen hat das System eher die Möglichkeit, diesen Kohlenhydratberg, der mit dem Insulin beantwortet werden muss, abzubauen. Und Punkt 2, natürlich gibt es sehr viele Tees. Es gibt Tees in Beutel, es gibt offene Tees. Gehen Sie in jede Apotheke. Die Apotheker sind die Domäne dieser Beratung. Überall, in jede Apotheke, wo Sie hingehen können, kriegen Sie anregende, beruhigende oder gallenflussfördernde, auch jetzt zum Beispiel Löwenzahn-Tee, das ist ein wunderbares, es gibt Löwenzahnsäfte, auch in Drogerien ohne Alkohol, es gibt Elixiere ohne Alkohol, es gibt Hildegard-Weine mit Wermut nach alter Tradition oder bittere Elixiere, also ich könnte Ihnen da eine ganz Riesenlatte jetzt vorbeten, aber das würde Ihnen nicht viel helfen. Gehen Sie zu einem Kollegen und lassen Sie sich da bezogen auf die bitteren Tees beraten.
Das gilt wahrscheinlich für alle Hörer, die sagen, auch für mich würde so ein Tee in Frage kommen, aber man muss doch individuell vielleicht klären, welches dann der passende Tee ist.
Natürlich, und bei den bitteren Tees gilt immer ein Grundsatz, je länger Sie ihn ziehen lassen, desto besser wird er. Er wird zwar bitterer, er wird zwar etwas unangenehmer, aber diese Bitternis ist genau das, was Sie brauchen. Und wenn Sie zum Beispiel in die chinesische Medizin schauen, 80% der chinesischen Tees sind gallebitter. Mhm. Weil man einfach weiß, die Galle, die Leber und dieses ganze System ist so zentral für unser Wohlbefinden, für unser Energiedasein und auch für das Stärken des Körpers. Denn die Nahrung soll uns ja stärken. Die soll uns ja nicht jeden Tag nach dem Essen neue Fragezeichen aufgeben oder neue Fragen zu Unverträglichkeiten. Und da gibt es natürlich auch unendliche Diskussionen über diese Unverträglichkeiten und Histaminintoleranz, Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo eigentlich die Henne und wo das Ei liegt. Also wenn wir nicht zuerst die Drüsen, die zum Verdauungstrakt gehören, in einen Flow bringen, also in einen Fluss bringen und die Besiedelung mit Bakterien optimieren, ist jede Art von Unverträglichkeit draufgesetzt, sekundär. Und von daher muss man erstmal wirklich diesen Fluss anregen. Natürlich gibt es Personen, die entweder eine Milch-Eiweiß-Allergie haben oder eine Milchzucker-Unverträglichkeit, die Laktoseintoleranz. Und man merkt, dass das im Zunehmen ist. Das muss man einfach sagen. Das ist vor 20 Jahren, waren Sie als Apotheker, der jemanden wegen Laktose beraten hat, eine Ausnahme. Jetzt ist es fast ein Drittel der Magen-Darm-Patienten. Und Fructoseintoleranz sollte man auch immer bedenken, speziell dann, wenn man so einen...
Also Fruchtzucker.
Fruchtzuckerunverträglichkeit, Entschuldigung, ja, die Fructoseintoleranz. Und sollte man immer auch mit bedenken, wenn man, trotzdem man viel Obst isst, sich nicht gut fühlt. Man hat dann einfach eine Fruchtzucker-Verdauungsstörungen. Man kann das gut messen, das machen auch Praxen, das ist relativ ein leichter Test. Hat man keine Schmerzen oder muss man Blut entnehmen oder lauter so sein. Das ist ein ganz einfacher Test, um herauszufinden, ob diese Unverträglichkeiten da sind. Aber nicht zu früh an den Unverträglichkeiten rumdoktern, denn ich sehe Patienten immer wieder vor mir, die listenweise Dinge nicht essen dürfen, weil sie das nicht vertragen und das nicht vertragen und jenes und A und B und C. Und eigentlich ist nur die Galle nicht funktionsfähig. Und ich meine, es gibt ja unter den, also für Frauen sowieso eine gewisse Gallenschwäche. Es gibt die 4 Fs der Gallenstörung oder der Gallensteine. Das ist 40, das wäre, wenn man über 40 ist, wenn man weiblich ist, female, wenn man fertile ist, also wenn man Kinder bekommen hat und wenn man eigentlich ein bisschen Übergewicht hat, Fett. Also diese vier Fs der Galle. Und wenn da zumindest 3,5 schon mal hinhauen und man hat bestimmte Beschwerden, wenn es meinetwegen ab und zu auch mal unter dem Rippenbogen rechts zippt, da muss man eigentlich auf jeden Fall auf die Galle hinarbeiten und ruhig auch mal ein Oberbauchsonogramm machen. Man kann dann bei den einschlägigen Magen-Darm-Ärzten sehr gut feststellen, liegt da nur ein Steinchen vor oder liegt ein beweglicher Stein vor, ist die Gallenblasenwand verdickt, was immer auf Entzündungen, abgelaufene Entzündung hindeutet. Und da kann man auf jeden Fall sich dann schon mal ein Bild machen, was eigentlich mit der Galle los ist.
Frau Schramm, also, wir haben ja. Sie noch weiter in der Leitung, wir haben Sie nicht vergessen.
Ja, also es ist Folgendes, ich weiß, also das war jetzt Diabetiker-Thema, mein Mann. Ich denke, dass da auch die Ernährung dann ausschlaggebend ist. Also wie Sie mir sagen, gedünstetes Gemüse, gedünstetes Obst und wir essen sehr viel Salat und sehr viel rohes Obst, dann passt das also alles auch nicht.
Ja, das ist jetzt nur für die Phase, bis der Magen wieder Kraft gewonnen hat. Wissen Sie, grundsätzlich sind diese rohe Obst oder diese Salate schon gut, aber sie brauchen ihren Platz und sind nicht einfach nur gesund, weil sie roh sind. Verstehen Sie?
Ja. Ich habe einen Gallenstein und der gibt also anscheinend Ruhe.
Wie die meisten Gallensteine.
Ja, und jetzt wollte ich Sie eben fragen, ich habe zum Beispiel diese Vitiligo, diese Weißfleckenkrankheit.
Ja.
Und da hat mir jemand gesagt, es kommt auch von innen raus, Übersäuerung und so. Ich habe sehr viel unangenehme Stresssachen, mit denen ich tagtäglich ausgesetzt bin. Und ich trinke ab und zu dann auch mal Kaffee und Kuchen und ich glaube, das wäre da alles nicht so angebracht.
Ja, also ich meine, die Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, das ist ja, wenn die Haut nicht mehr das Melanin bildet und einfach so rosa-weiß wird. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die in der Haut sich selber abspielt. Wahrscheinlich eine autoimmunologische Erkrankung, wo die Zellen plötzlich diese Fähigkeit verlieren. Und ich würde eher meinen, dass die Säurebase da keine große Rolle spielt. Da spielt eher Kupfer eine Rolle, dass man substituieren sollte, Vitamin B6. Und die Vorläufersubstanz für das Melanin, nämlich das Phenylalanin, Aminosäure, die drei Sachen sind dafür wichtig. Also ich würde jetzt nicht bei jedem Kaffee ein schlechtes Gewissen haben, obwohl der Kaffee ja für viele Magen-Darm-Erkrankte immer ein großes Problem ist. Also wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir stehen habe in der Apotheke, frage ich so 3-4 Sachen. Das eine ist, wie vertragen Sie Pfannkuchen, wie vertragen Sie rohes Obst und trinken Sie Kaffee? Und dann weiß ich ungefähr, wie es hinhaut. Weil Kaffee ist sehr gesund. Kaffee hat natürlich in Maßen genossen durch die Bitternis, durch die Gerbstoffe, auf jeden Fall eine Galle-anregende Wirkung, hat eine Magen-Darm-anregende Wirkung, nicht nur diesen Koffein-Hype, den man da bekommt. Und viele Kaffee, also Leute, die lange Kaffee trinken, leben lang, sagt man. Und aber ist natürlich bezogen für Blutdruckpatienten, muss man eben ein bisschen vorsichtig sein wegen dem Koffein. Aber der Zucker über den Kuchen kann eher ein Problem sein, dass der ein bisschen bei Ihnen säuern ist. Aber ich würde mal diese Weißfleckenkrankheit davon sozusagen ganz abtrennen und in Maßen ab und zu einen Kaffeeschall trinken.
Gut, danke schön für Ihren Anruf, Frau Schramm aus Türkheim. Alles Gute für Sie, Gottes Segen. Aus München hat uns jetzt noch eine Dame erreicht. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Herr Dr. Schlett, Sie haben einen wunderbaren Vortrag gehalten und ich möchte da ganz kurz einhaken. Ich gehöre auch zu denen, die seit vielen Jahren wegen Übersäuerung Nexium und jetzt Pantoprazol nehmen. Und ich habe das Phänomen, dass trotzdem und untersucht wurde in der Uniklinik, dass es geblockt wäre, morgens Säure im Mund habe. Und es gibt dafür überhaupt keine Erklärung. Ich liege nicht zu niedrig und ich wollte jetzt hören, ob Sie dazu mir was sagen können. Und was auffällt ist, dass ich immer wieder erhöhte Lipasewerte habe. Das wäre es. Und ich nehme auch zur Fettverdauung HEPA-SL ein und werde jetzt in eine Chemotherapie gehen. Und ich habe gehört, dass dann natürlich auch die Schleimhäute angegriffen werden. Meine Frage, was kann ich da machen, um meinen Magen zusätzlich zu schützen? Danke.
Ja, danke. Sie haben einen wichtigen Beitrag jetzt gegeben, nämlich diese Verbindung Säure, Säurerücklauf, trotz Nexium, trotz dieser klassischen Magensäureblocker und die Lipase-Erhöhung. Und die Lipase ist ja ein Enzym, das ist ja ein fettverdauendes Enzym. Und da kommen wir jetzt zum dritten Teil des Gespiels, von dem ich berichtet habe. Das ist nämlich die Bauchspeicheldrüse. Wenn man mal die Anatomie anschaut, also wie das Ganze aufgebaut ist, ist es ja sehr interessant, dass die Galle im letzten Stück ein Stückel durch die Bauchspeicheldrüse hindurch fließt und dann sich mit dem Bauchspeicheldrüsenausführungsgang, also der den Bauchspeichel, den richtigen Bauch, die Bauchspucke, den Bauchspeichel produziert, gemeinsam in den Dünndarm einmünden. Sie sehen also, wie diese Funktionseinheit zwischen Säure, Galle und Bauchspeicheldrüse sich auch anatomisch darstellt. Man hat dann so eine Einführungspapille, die Papilla vateri, und die ist auch manchmal von Krämpfen gekennzeichnet, sodass eigentlich da das Einspritzen wie beim Motor nicht so gut funktioniert und deshalb der Motor stottert. Ich bin sicher, dass bei Ihnen auf jeden Fall die Galle bisher außen vor war, obwohl die eigentlich das Zentrum des Geschehens ist und zu schwach arbeitet. Also versuchen Sie, es gibt zum Beispiel einen Tee, der heißt so Heidelberger Siebenkräutertee. Das ist einfach ein Kräuterpulver, was man mit heißem Wasser aufschlemmt, ein bisschen ziehen lässt. Wie gesagt, je länger, desto bitterer. Versuchen Sie einfach damit ein bisschen so diese Bitternis zu steigern. Und Sie werden sehen, dass einfach da der Abfluss der Säure, den Sie ja mit Vehemenz bekämpfen, auch von Seiten der Medizin, viel besser ist, viel effektiver ist und sich eventuell auch die Lipase wieder beruhigt. Denn ich würde auf jeden Fall erst mich mit dem Bereich wirklich gesund darstellen, bevor ich dann die nächste Baustelle eröffne, die Sie angedeutet haben. Denn wenn schon mal der Magen, wenn schon mal die Galle und der Bauchspeichel wieder gut fließt, das ist schon mal eine gute Grundlage, da kann man dann auch andere Therapien durchführen. Muten Sie sich jetzt im Moment, selbst wenn es vielleicht ein bisschen drängt, nicht zu viel zu. Heilen Sie das eine aus, so 3-4 Wochen und dann geht's weiter.
Ja, und kann ich den Magen schützen unter einer Chemotherapie?
Selbstverständlich. Auch wieder diese milde Krankenkost. Wissen Sie, es ist sogar erlaubt, ab und zu mal ein Hipgläschen zu nehmen. Was also für Kleinkinder ist, also ganz mildes Essen, Babynahrung. Mhm. Und auf jeden Fall diesen Leinsamen Schrot, den entfetteten, der heißt Kavita und gibt es im Direktvertrieb und ist eine wunderbare Möglichkeit, hier protektiv zu arbeiten. Was auch sehr gut ist, sind Extrakte aus Kamille oder Melisse oder ein bisschen bittere Tees, immer im Wechsel. Anis, Fenchel. Und wenn Sie es schaffen, auch ein bisschen Lactobacillen, LC-Joghurt, all diese Sachen, die da wieder die richtige Keime hintransportieren, denn eine Chemotherapie bringt wirklich den Magen-Darm-Trakt unter Umständen auch durcheinander. Aber auch wieder mild essen, nur gekochtes Essen und Schleime essen.
Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb und willkommen heiße ich auch die Hörer, die anrufen. Heute unser Thema, wenn der Bauch nicht zur Ruhe kommt. Gast ist der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterl-Apotheke. Das ist in der Münchner Innenstadt in der Nähe des Goetheplatzes gelegen. Und Sie haben angerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, und stellen Ihre Fragen rund um Verdauungsstörungen, rund um Magen, Galle und Darmbeschwerden. Und die nächste Hörerin ruft uns aus Bad Heilbrunn an. Es ist Frau Heinritz. Grüß Sie Gott. Sie sind live auf Sendung.
Frau Bühler, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich eigentlich kein direktes Magenproblem. Ich muss immer das B12 spritzen lassen. Und das ist doch ein Mangel an Magensäure, oder?
Ja.
Kann man dagegen auch irgendwas anderes unternehmen?
Jawohl, da kann man was Wunderbares dagegen tun. Sie sprechen an, dass der Magen natürlich auch manche Hilfsstoffe produziert, die uns helfen, bestimmte Vitamine zu resorbieren. Das Vitamin B12 ist ja ein sehr großes Vitamin, ein sehr umfangreiches, also ein komplizierter, aufgebauter, großer Block, der da die Schleimhäute durchdringen soll. Deswegen, je älter wir werden, wird es uns immer schwerer fallen, das zu machen. Deswegen haben viele ältere Frauen und Männer dann so ab 60, 70 B12-Mangelzustände. Und die Folge davon ist eine Blutarmut. Anämie, sagt man auch dazu. Beziehungsweise man fühlt sich schlapp und schläft viel und hat Infekte in einer Tour. Die Schleimhäute sind nicht in Ordnung und die Füße brennen. Das sind so typische B12-Mangelerscheinungen. Aber da wir heute nicht zu den Vitaminen sprechen, es gibt jetzt ein Vitamin, das ist das Methylcobalamin, das ist das körperidentische Vitamin B12. Wenn Sie das in den Mund geben und einfach ein bisschen warten, einfach ein paar Tropfen von dem Methylcobalamin in den Mund geben, macht die Mundschleimhaut die ganze Aufnahme, braucht den Magen nicht mehr und braucht kein Hilfsenzym, dieses berühmte Intrinsic Factors, von dem, auf das hin haben Sie mich angesprochen. Also ich würde Ihnen raten, nehmen Sie Methylcobalamin-Tropfen unter die Zunge. Der Körper saugt es auf wie nichts und braucht eigentlich keine Spritzen mehr. Dankeschön.
Mm-hmm. Gut, und wenn Sie das so schnell nicht mitschreiben konnten, vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, das war jetzt interessant, auch diese Sendung gibt es als Podcast und sie kann auch als CD bestellt werden. Ich sage jetzt schon mal die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst, unter der Sie diese Sendung anfordern können. Das ist in Immenstadt die 08323 9675 120. Diese Rufnummer können Sie auch dem Radio Horeb Programmfaltblatt entnehmen. Und alle unsere Sendungen werden auch im Podcast zur Verfügung gestellt und können zeitunabhängig heruntergeladen und gehört werden. Wir haben einen Hörer, der hat die Frage gestellt, was kann man tun, wenn man keine Galle mehr hat, Herr Dr. Schlett?
Ja, die Galle ist ja eigentlich in sich keine unsinnige Erfindung. Wir sind ja schon etwas älter wie auch 2000 Jahre, nämlich schon mehrere Millionen Jahre. Und unser Verdauungssystem hat der liebe Gott so entwickelt, weil wir einfach manchmal, wir haben ja in den früheren, sagen wir, vor Millionen Jahren, haben wir ja nicht morgens ein Müsli gegessen und mittags sind wir zum Italiener gegangen und abends gab es zu Hause ein Semmel mit ich weiß nicht was, sondern da waren wir Jäger und Sammler und haben vielleicht mal was gejagt und dann haben wir wieder 3 Wochen lang gehungert. Und plötzlich gab es wieder ein Wildschwein auf dem Tisch, ein schönes, fettes Wildschwein. Und für diesen Moment mussten wir eigentlich unsere Galle sammeln. Und dafür hat der liebe Gott bei uns die Gallenblase erzeugt, dass wir so eine Art für recht diskontinuierliches Essen und Fettanfall immer genug Galle zur Verfügung haben. Heutzutage ist die Galle nicht mehr so zentral wichtig. Das sehen Sie ja auch. Also die Galleblase meine ich jetzt. Die Galle bleibt schon zentral, aber nur die Gallenblase nicht mehr. Das sehen Sie ja, dass es sehr viele Menschen gibt, die ohne Galleblase, wo die Gallenblase rausoperiert wurde, die leben lustig und essen alles und vertragen alles. Und denen geht es ohne Gallenblase besser wie vorher mit der Gallenblase. Also die Galle fließt einfach durch die Gallenabführungsgänge und fließt normalerweise direkt über diese Doppelausgang mit der Bauchspeicheldrüse, über den ich eben gesprochen habe, in den Dünndarm. Und wenn die Galle einfach so entzündet war oder ist, dass das nur ein Faktor ist, der Schmerzen bereitet, der Koliken bereitet, der auch sehr unangenehme, man kann sozusagen auch einen Gallengangsverschluss haben durch den Stein und dann gelb werden. Also wenn all das schon da war und immer wieder kommt, sollte man sich ja wirklich zu einer Gallenoperation entschließen, die Galle rausnehmen lassen. Und wenn man dann ein paar Wochen lang ein bisschen mild ist, bis sich wieder alles eingerichtet hat, ich sage Ihnen, dann lebt es sich besser wie ohne Galle.
Also die Galle ist nicht unbedingt ein überlebenswichtiges Organ.
Und je länger die Medizin voranschreitet, so hat man den Eindruck, immer weniger Organe werden überlebenswichtig, weil man immer mehr rausnehmen kann. Nein, so ist es nicht. Aber die Galle gehört wirklich wirklich dazu. Das ist ein evolutives Reserveinstrument, was wir heutzutage also im Großstadtbereich München auch sozusagen abgeben könnten.
Gut. Jetzt eine weitere Hörerin. Wir gehen mit unserer Aufmerksamkeit nach Nordrhein-Westfalen. Dort ist sie am Telefon. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich durchgekommen bin und dass Sie bereit sind, mich anzuhören. Auch meine Gallenblase ist entfernt vor vielen, vielen Jahren. Ich bin jetzt über 80 und entfernt worden. Da war ich, glaube ich, 30 so ungefähr. Ich habe seitdem auch alles essen können. Ich kann es auch heute noch. Und vor einem halben Jahr habe ich eine Darmspiegelung bekommen, aber da war auch alles in Ordnung. Was mich jetzt stört, ist der häufige Stuhlgang. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich gleich nach dem Essen auch zur Toilette gehen könnte.
Ja.
Und dann vielleicht einfach gar nicht die Speisen oder die Medikamente, die ich nehmen muss, gegen Bluthochdruck und so, dass die vielleicht gar nicht erst im Darm oder im Magen wirken.
Ja, wissen Sie, wir müssen einfach mehrere Dinge jetzt versuchen voneinander zu trennen. Das eine ist, und so peripher das für Sie vielleicht klingt, manchmal ist auch eine gewisse Gewöhnung dabei. Magen-Darm-Trakt-Sachen sind auch Gewöhnungssachen. So wie man morgens einfach dasteht und wartet darauf, dass man aufs Klo gehen kann, kann sich der Darm melden. Und so wie man einfach jetzt meinetwegen 6 Wochen oder ein Vierteljahr lang immer Durchfälle oder morgendliches schnelles Stuhlgehen hatte, kann es sein, dass man sich auch daran gewöhnt hat und quasi schon ein bisschen drauf wartet. Das ist mal nur das eine. Das zweite ist auch, dass natürlich im Alter der Schließmuskel, das wissen ja viele, die auch den Urin nicht mehr halten können, nicht mehr so fest ist wie in jungen Jahren. Und von daher auch der Druck, das Druckempfinden in den Bereichen höher sein kann, weil einfach weniger stark vom Körper übernommen wird. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist natürlich so, dass wir doch auch im Alter, sagen wir, auf das, was wir essen, sehr viel mehr Wert legen müssen, um die Leichtigkeit. Ältere Leute sollten auch eher nicht zu robust essen, sondern eher mild essen, eher wenig Fett essen und da sich einfach sozusagen etwas milder verhalten.
Was heißt robust? Vielleicht, dass Sie das nochmal konkretisieren.
Wie die eine Kundin, die eine Hörerin, die sagte, ja, weil es ihr so schlecht geht, deswegen isst sie jetzt mehr Salat und Natursachen. Gerade umgekehrt muss es sein. Wenn der Darm sich meldet, muss man zurückfahren. Man muss mildere Sachen nehmen, gekochtes, alles, was wenig Säure hat. Auch Gemüse, die in sich nicht blähen, zum Beispiel Zucchini kann man nehmen, Fenchel kann man nehmen, Karotten kann man nehmen.
Wie ist es mit Fleisch und Fetten und Wurstprodukten?
Ja, ich meine, für uns Bayern ist die Wurst und das gescheite Gesicht oder so, das schon was Gutes, was Wichtiges. Aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, ein bisschen zu reduzieren. Und man kann auch auf Geflügelwurst etwas umsteigen, mal Passagier oder leichten Leberkäse. Und so, das gibt ja auch fettarme Leberkäse, die sehr gut sind und die eigentlich hauptsächlich Eiweißquellen sind. Was ich aber für die Dame noch sagen wollte, wir haben unterschiedlich schnelle Passagen durch den Darm hindurch. Es gibt Menschen, die einfach alles in 48 Stunden verdauen und ich heute, wenn ich auf die Toilette gehe, das von mir gebe, heute ist Montag, was ich am Samstag gegessen habe. Es gibt Menschen, die das sogar innerhalb von 24 Stunden schaffen. Aber in der Regel ist es nicht so, wenn sie morgens eine Blutdrucktablette nehmen und gehen hinterher aufs Klo, dass sie dann diese Tablette wieder ausscheiden. Das ist nicht der Fall. Also da bleibt auf jeden Fall ein halber Tag, ein Dreivierteltag auch für sie. Es gibt sogar Menschen, die nur alle 3 Tage auf die Toilette gehen, alle 4 Tage. Und trotzdem ist das Ganze noch völlig normal. Und man muss halt dann immer schauen, je seltener man aufs Klo geht, desto härter wird der Stuhl und desto mehr muss man eigentlich versuchen, sich davor fordern Sachen, wie dass es einfach den After irritiert, wenn man so harten Stuhl absetzt, dass man sehr viel Ballaststoffe nimmt, Leinsamen, Flohsamenschalen, Flohsamen, Spargel, Erdbeeren, all das, was jetzt sozusagen im Moment gibt, was sehr faserreich ist und den Stuhl dünn macht. Auch Auberginen macht den Stuhl sehr dünn.
Ich ja gerade, ne? Das sagte ich ja, weil ich doch des Öfteren zur Toilette gehe am Tag und der ist einfach weich und dünn, ne?
Ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, versuchen Sie bittere bittere Tees, diesen Heidelberger Siebenkräuter-Tee mal zu probieren und einfach auch einen Leinsamen zu nehmen. Und beim Essen versuchen Sie doch mal mehr die etwas milderen Gerichte, mal 2-3 Tage. Wissen Sie, man muss ja nicht gleich sagen, das muss ich die nächsten 10 Jahre machen. Wenn Sie mal 2-3 Tage sich einfach richtig konsequent an milden Sachen, also die ernähren, von denen sich ernähren, es muss sich etwas ändern. Und jeder Tag, wo sich nichts ändern, war noch was falsch in der Entscheidung, was ich gegessen habe. Es lässt sich lösen, No problem, es lässt sich lösen.
Gut. Jetzt ist aus der Oberpfalz die Frau Jakob am Telefon. Grüß Gott, Frau Jakob.
Grüß Gott, Frau Döhler. Herr Dr. Schlett, grüß Gott, ich leide sehr unter Blähungen. Und hätte gern gewusst, was man da machen kann dagegen.
Ja, also diesen Satz höre ich jeden Tag 10-mal. Und da sind Sie als Frau eher etwas sozusagen prädestiniert. Ich würde an Ihrer Stelle die, weil wissen Sie, die Blähungen gibt es ja, wenn man jetzt über dieses etwas unanständige Thema 2-3 Sätze verlieren, gibt es ja mehrere. Es gibt die donnernden, die ja mehr Methangase sind. Und es gibt die ruhigen, die stark riechen und die stark die Umwelt beeinflussen. Und von daher, ich will jetzt nicht genau fragen, wie es bei Ihnen aussieht, aber die letzteren, die auch stark riechen, sind immer Zeichen, dass im Darm, im Enddarm, Lebensmittel ankommen, die nicht verdaut sind. Wo noch Substanzen, Bakterien, Nahrung geben, die dort anfangen, eigentlich vor sich hin zu verdauen und als selber Verdauungsprodukt die Bakterien quasi die Gase bilden. Und deswegen muss man da auch wieder tiefer ansetzen, oberhalb ansetzen, Magen, Darm, Galle, Bauchspeichel. Denn das sind das Dreigestirn unserer guten Verdauung. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie einfach auch wieder, ich wiederhole mich leider, bittere Substanzen, auch hier zum Beispiel Löwenzahn. Man kann Löwenzahn wunderbar jetzt nehmen, das ist eine fantastische Frühjahrspflanze, die einen bitteren Extrakt liefert. Oder es gibt auch Löwenzahnsäfte, die ohne Alkohol sind. Oder Sie kaufen sich ein Galexier. Einfach um da diesen ganzen, oder Sie trinken mal ein Unterberg oder ein Fernet Branca oder ein Averna.
Weil da Wermut mit drin ist.
Weil da Wermut drin ist, obwohl ich jetzt nicht im Alkoholismus hier reden möchte. Mhm. Und auch, aber wissen Sie, die Pflanzenextrakte, die in guten Schnäpsen drin sind, die sind für den Magen-Darm-Trakt einfach nicht umsonst erfunden worden. Der liebe Gott hat uns da schon eine gescheite Eingebung gegeben, die wir weitergeben können.
Schwedenbitter, aber der hat auch Alkohol, ne?
Der Schwedenbitter ist eigentlich ein bisschen zu stark, weil da ist sehr viel Sennesblätter drin, die auch früher zu Magen-Darm, also richtigen Schäden geführt haben, weil der einfach für eine Verstopfung der Stuhlgang sich verbessert natürlich, aber die Sennesblätter sind dort zu hoch. Also Schwedenbitter würde ich eher nur im äußersten Notfall selten nehmen. Es gibt so viel mildere Bittertinkturen, Amara-Tropfen. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich jetzt schon mehrmals wiederholt habe. Gut. Und auf jeden Fall ist natürlich auch immer zu bedenken, und da, das ist jetzt fast so ein bisschen so zwischen den Zeilen, was ich sage. Es gibt Patienten, die sagen, wissen Sie, ich hatte immer so ein bisschen Magen-Darm-Beschwerden. Dann habe ich wegen einem Bronchialinfekt ein Antibiotikum gekriegt. Und ich sage Ihnen, hinterher ging mir es top. Da war der Magen wieder in Ordnung. Es kann sein, dass ich im Lauf von Monaten, von Wochen, vom Sommer, ich weiß nicht was, von einem Urlaub ein falscher Keim einsiedelt, der sich dort wohlfühlt bei Ihnen und den Sie einfach nicht rausbringen. Und der kann Blähungen machen, der kann auch Magen-Darm-Störungen machen. Und von daher sind bei solchen chronischen, wirklich schmerzhaften auch Blähungen, muss man auch an solche Dinge denken, obwohl natürlich die meisten antibiotischen Therapien eher eine Magen-Darm-Störung zur Folge haben können. Aber heutzutage ist es schon so ein breites Wissen, dass man nach einer Antibiotikatherapie Bakterien gibt, Keime gibt, die den Darm wieder aufbauen. Von daher glaube ich nicht, dass Sie das Ganze machen. Aber was auch gut ist, sind einfach immer Lactobacillen. Wissen Sie, die Lactobacillen, das sind die Milchsäurebakterien, die fangen von oben an, den Darm zu besiedeln und verdauen vor sich hin. Und wenn es dann mal zum Dickdarm kommt, das ist ja der Darm, der nichts mehr aufnimmt außer Wasser und Spurenelementen oder Mineralien. Und die, dort können dann die Kolibakterien wachsen, die sehr viel ausmachen in unserem, also im Stuhlgangsgewicht. Und von daher immer viel mit Lactobacillen anschieben, sodass hinten der Koli wachsen kann, wie er hingehört.
Gut, danke schön. Aus der Oberpfalz war das die Beantwortung der Frage von Frau Jakob. Jetzt ist noch die Frau Häusler am Telefon aus Mühldorf am Inn. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Böhler. Grüß Gott, Herr Dr. Schlett. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen und ich habe mir heuer durch ein Eisenpräparat, also den Magen dermaßen ja, geschwächt oder verdorben und hatte da dann wieder sehr lange damit zu tun, den in Ordnung zu bringen. Das wirkt sich dann bei mir immer aus durch ein fürchterliches Druckgefühl und Völlegefühl.
Ja, ja. Frau, das ist ganz, ganz recht, was Sie sagen, sehr häufig. Es ist leider so, dass wir immer noch in Deutschland immer noch wenig ganz gut verträgliche Eisenpräparate auf dem Markt haben. Wir haben, also da ist leider unser Arzneimittelrecht ein bisschen schuld, weil dadurch die Firmen nicht so flexibel agieren können. Aber unsere Eisenpräparate sind in der Regel Magen-Darm belastend. Und wenn dann einer einen schwachen Magen hat oder schwache defensive Faktoren, dann hat er über dieses doch Ion, was dann sozusagen dieses Metall, was dann da sich ausbreitet, einfach so richtige Reizzustände. Ich würde Ihnen empfehlen, zunächst einmal diesen Reiz zu lindern, indem Sie auch so Leinsamenschrot nehmen, Eibischtee, Schleime, einfach so 14 Tage und es regeneriert sich und heilt sich dann komplett wieder aus und beruhigt sich wieder. Und dann, wenn Sie doch ein Eisenpräparat nehmen müssen, dann versuchen Sie entweder ein Eisenglycinat, das ist eine Eisenverbindung mit der Aminosäure Glycin, Eisenglycinat, oder das Eisenpicolinat. Das sind die Spurenelemente, die besonders verträglich sind und die man eigentlich, die kann der Arzt auch auf Privatrezept verordnen, weil das Picolinat muss man aus dem Ausland besorgen. Aber das sind gute, wirksame und nicht den Magen belastende Eisenpräparate. Aber Sie sprechen hier etwas an, was es sehr häufig ist, sehr häufig gibt. Und viele Patienten haben bei Eisenpräparate dunklen Stuhl und Verstopfung oder Durchfälle. Das ist ein ziemlich aggressives Metall, was wir da nehmen müssen. Wir brauchen es wegen unserem Blut, wegen der Blutnachbildung. Aber da ist halt wieder mal, wie so bei vielen Sachen, die Rezeptur entscheidet.
Wie ist das mit dem Zuführen durch, von Eisen durch die Nahrung? Leber war früher sehr beliebt.
Haben Sie auch einen guten Beitrag? Das ist auch, man sollte versuchen, das Eisen eher über die natürlichen Quellen zu besorgen. Und das sind natürlich die Leber. Ist ein guter,
gute Bio-Leber,
ja.
Hühnchenleber gibt es
oder auch. Oder Kalbsleber oder sowas. Das ist schon auch eine gute Möglichkeit, das Eisen auf einem ganz gut eingepackten Weg zuzuführen.
Mhm. Dankeschön. Auch für alle Ihre Fragen. Danke jetzt auch Frau Häusler. Auch für Sie alles Gute, gottesreichen Segen. Das wünschen wir natürlich allen Hörern, die gerade um Rat gesucht haben, hier in der Gesundheitssendung mit dem Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterlapotheke. Wenn der Bauch nicht zur Ruhe kommt, das war unser Thema. Sie haben eben noch mal den Löwenzahn angesprochen, vielleicht ganz kurz. Löwenzahn soll doch bei Gallensteinen nicht verwendet werden. Bin ich da recht informiert?
Ja, Sie sprechen den Punkt an, wenn der Gallenstein sich bewegt, dann soll man ihn nicht reizen. Und alles, was dann die Galle zum Fließen bringt, kann natürlich den Stein auch dann richtig zum Rausschlupfen bringen und damit er dann unten im Ausführungsgang gescheit hängen bleibt und dann wird es blöd, weil dann kommt es zum Gallestau. Das wird Ihnen aber auch Ihr Arzt sagen können, weil er sieht, wie Ihr Gallenstein liegt, wie Ihre Gallenblase, ob sie gesund ist oder einen entzündlichen Charakter hat. Und von dem würde ich abhängig machen, ob man bei Gallensteinen dann solche Bittersubstanzen, zu denen auch der Löwenzahn gehört, nehmen kann. Aber wissen Sie, wichtig in dem ganzen Magen-Darm-Trakt geschehen ist ja auch, wenn man sie einen Hasen betrachten, der draußen in der Flur rumhüpft und vielleicht ein paar Jahre alt wird. Der hat ja auch manchmal einen Durchfall und der hat ja nicht Apothekerei studiert, um zu wissen, was er dann für ein Kraut fressen soll. Diese Intuition, die uns innewohnt, die dürfen wir auf jeden Fall auch bei der Auswahl unserer Gewürze nicht außer Acht lassen. Wenn Ihnen ein Gewürz besonders so geschmackig vorkommt oder das, das die jetzt gern nehmen, nehmen Sie es. weil das sind so ganz uralte Empfindungen, wo wir den Geruch quasi gespeichert haben und damit diese Bonität für den Körper damit verbinden.
Also alles wird auch jetzt mit Kümmel für eine Weile gewürzt oder mit Fenchel. Gut. Ja, danke schön, Herr Dr. Schlett. Es war eine Wonne, Ihnen zuzuhören. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie konnten vieles mitnehmen. Wenn Sie sagen, das ein oder andere, das ging mir zu schnell, ich konnte es mir gar nicht so recht notieren, bestellen Sie sich doch einfach die CD als Mitschnitt oder bitten jemanden, Ihnen die Sendung herunterzuladen. Im Internet können Sie downgeloadet werden unter www.horeb.org. Das ist unsere Webadresse. Oder der Radio Horeb CD-Dienst schickt Ihnen eine CD zu. Die Rufnummer 083 23 96 75 120. Dieser Service ist grundsätzlich kostenlos. Doch Sie wissen, wir sind Ihr Radio, Ihr Hörerradio. Wir sind angewiesen auf Ihre Spenden zu 100%. Wir bekommen keinerlei Zuschüsse durch die Kirche oder andere öffentliche Werke. Und somit, wenn Sie weiter CDs bestellen wollen oder unser Programm in Anspruch nehmen möchten, sich darüber freuen, sind wir dankbar für Ihre finanzielle Unterstützung, für Ihre Spende. Der Hörerservice ist erreichbar und dort können Sie die Anschrift der Apotheke erfragen, wo Herr Dr. Schlett tätig ist. Es ist auch eine Apotheke, über die man online sehr viele Produkte bestellen kann, sie sich auch auf Hildegard spezialisiert hat. Der Hörerservice hat die Rufnummer 083 23 96 75 110. All diese Rufnummern finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt. Jetzt nochmal ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, Herr Dr. Schlett. Schön, dass Sie da waren.
Ja, wunderbar. Ich danke auch allen und ich hoffe, dass die Sendung gut verdaubar war.
Das hoffe ich auch. Danke, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Behüt Sie Gott.